What does it mean to remember? What does it mean to give the nameless a story? What does it mean to tell history with humanity? Hello and welcome to the podcast, Our Shared History, War Personnel of the Commonwealth Remembered, the podcast from the German War Grave Commission Regional Association, Berlin. I'm Holly Perel, intern at the German War Grave Commission in Berlin and student at the University of Leeds in the UK. I'm leading the research project, Our Shared History, War Personnel of the Commonwealth Remembered. The aim of the project is to find biographical information about the fallen from the Commonwealth so that the fallen, no matter whether soldier or civilian, are remembered as people instead of statistics. In every episode of the podcast, I will tell the stories of the fallen buried in the former British occupation zone of Berlin. It is my intention that their stories are told with humanity, respect, and compassion. For every story told in this podcast, I will visit the 1935 to 1945 Commonwealth War Grave Cemetery in Berlin and lay the fallen a white rose. The white roses symbolise not only remembrance and gratitude, but also humanity. The majority of the biographies in this project detail the lives of servicemen from the air forces. The bombing of cities was instrumentalised by both sides of the conflict as a weapon against the civilian population. Although I primarily focus on Berlin in this project, it goes without saying that it was not just German cities that were affected by bombings. The first bombings took place in 1939, in which the German Air Force, the Luftwaffe, flew over Warsaw and Rotterdam. From May 1940, the British Air Force, the RAF, initiated the first airborne attacks on German cities. On the 14th of November 1940, the German Air Force launched a devastating air raid on Coventry in the West Midlands of the UK, under the codename Unternehmen Mondscheinsonate, Moonlight Sonata. One of the heaviest bombings of Berlin took place on the 3rd of February 1944. Of a total of 958 planes of the United States Army Air Forces, USAAF, 939 broke through the German defence lines. We're talking here about heavy bombers armed with 10 to 12 men. When you take a moment to calculate how many people were actually in the skies, it is between 9,580 and 11,469. The nightmarish images from the war in the Ukraine make you feel the agony of these people even more, and it suddenly all seems so much more real, even though it was 78 years ago. At 78 years, the Second World War will soon be almost three generations past. 78 years is a lifetime. What would these people have had to say about this time? Their lives? And here we return to the central tenets of the project. Is it possible to remember as a collective? Is it even possible to remember together in friendship? What is the role of the political and the personal in cultural memory? Is collective memory possible when our national narratives are so different? All my life, I've been interested in German-British relations throughout history. Since my school days, I've been fascinated by the prejudice against the German language in Britain, even in our education system. Why is it that German is still portrayed as aggressive in British media? I'm often asked why I learned German. French and Spanish students do not receive the same questions. I think it is a shame that in the UK this prejudice is still so visible in our society, especially when the UK could learn so much from Germany and its approach to cultural memory. We have our own guilt, and despite the development of post-colonial thought and such movements as Why Is My Curriculum White and Black Lives Matter, the role of colonialism in our history is still a very contentious issue. We have a lot of work to do ourselves to come to terms with our past. Sometimes it feels as if the prejudice against other countries is often taken as a convenient excuse not to confront our own history in Britain, our own guilt. Since the Brexit referendum, I've become very concerned about my own country. It is my sense that we've developed a dangerous cultural amnesia in which history is told with a convenient selectivity. In my opinion, the Brexit vote was a confirmation of this amnesia, an attack on the establishment of a transcultural memory, a cultural memory without borders. With this project, I want to bring together the cultural memories of the UK and Germany. It is my belief that peace is a matter of cooperation. To remember collectively means to overcome borders, to bring people together, and to fight against hatred and prejudice. Talking to each other, reaching out to each other, getting to know each other, away from politics and news, and knowing each other's stories helps in this. Therefore, I would also like to take you with me to tell the stories that may, as of yet, be unknown to you. In each episode of the podcast, you will hear two stories of the fallen from the Commonwealth and two interviews with experts in the field of cultural memory. In this episode of the podcast, we will be focusing on cause and effect. Where does conflict come from? What consequences does war have for the future of our society? And is war ever justified? To explore this topic in more detail, I'd like to share a couple of biographies of the fallen from the Commonwealth that offer insight into this topic. The first story concerns Lancaster Squadron 106, which was led by Edwin Cecil Holborn. Sergeant Pilot Edwin Cecil Holborn was 26 when he joined the Royal Air Force. He came from Middlesex, a county in southeast England. Before the Second World War, he enjoyed a simple life as a railway conductor and had been married for 4 years. In May 1943, he was sent to Rutland, a county in the East Midlands of the UK. There, he began his training at the RAF headquarters in Cottesmore. Here, he met the other men of his future squadron. The first was Navigator Edward Burton from Edinburgh in Scotland. The second man was Air Bomber Thomas Powell, who worked as a bookkeeper at Lloyd's Register Shipping before the war and came from Croydon, a town in South London. The last man in the squadron was Thomas Mallett, a tail gunner from Sunderland in the northeast of England. Although all men completed their training in the Avro Manchester aircraft, the squadron's aircraft was a Lancaster bomber. Therefore, they needed two more men, flight engineer Herbert Walmsley and tail gunner Sergeant John Richard Waller. Herbert Walmsley from Morecambe in Lancashire, Britain, while John Richmond Waller came from Perth in Western Australia. Waller was married, and he and his wife Elvie May were expecting their first child in the next few months. In January 1943, an operation was planned over Berlin. Severe weather meant that the operation was postponed until midnight. At 11:59 p.m. on the 1st of January 1944, 421 Lancaster bombers flew over Berlin. The Lancaster bomber from Squadron 106 did not take off until 5 minutes past midnight. The operation initially began in Hamburg to divert attention from the main target of the operation, Berlin. However, the operation was not as successful as expected, and 8 Lancaster bombers had already returned before they reached Berlin. 3 Lancaster bombers crashed during the flight. 3 further Lancaster bombers crashed en route to Berlin. 29 other bombers had to turn back because they were suffering technical problems in the course of the flight. The plan was for the Lancaster bomber JB645 to take part in the first wave of the attack, But the bomber never returned, and all seven crew members were reported missing. In April 1948, a report was published by the RAF Missing Research and Inquiry Service, which named the squadron's crash site. According to the report, the squadron crashed in Nudel, a village in southwest Berlin. The men were therefore also initially interred at Nudel. On the 25th of April 1947, pilot Edward Cecil Holborn, Sergeant Herbert Vincent Walmsley, Sergeant Edward Nichols Burton, Sergeant John Harold Dyer, Sergeant Thomas Henry Mallett, and Flight Sergeant Richard Mattig were reburied in the Heerstrasse Cemetery in Berlin. Today, I will present a white rose to pilot Edward Cecil Holborn, Sergeant Herbert Vincent Walmsley, Sergeant Edward Nichols Burton, Sergeant John Harold Dyer, Sergeant Thomas Henry Mallett, and Flight Sergeant Richard Mattig at the Berlin 1939 to 1945 Commonwealth War Grave Cemetery. You are not forgotten. The story of the 106th Lancaster Squadron illustrates the burden of uncertainty. For years, all members of the squadron could not be located. Their families knew nothing of their sons, husbands, brothers. They didn't even know if they were still alive. John Richmond Waller was expecting his first child with his wife, but he never returned. The other men also had their own families with siblings, parents, and partners. As I told this story, I recognised in myself a strong sense of anger, stemming from the injustice of their fate. These men had so much potential. All had their own futures, but I can't help but feel that this potential was stolen by war. What would they have had to say about a life without war? And this leads to further questions about the nature of conflict itself. Where does war come from, and how can it end? Why did the Battle of Berlin happen, and how did it cause the end of the Second World War in Europe? To further analyse the Battle of Berlin, its origins and consequences, we have an interview with Dr. Peter Lieb. Dr. Peter Lieb is a military historian and since 2022 has been the Officer for Military History, Tradition, Operational Diaries and Military Music at the Federal Ministry of Defence in the 3rd Armed Forces Command of Berlin. He himself studied modern and contemporary history, history of Eastern and Southern Europe, and business administration at the Ludwig Maximilian Universität in Munich. In 2020, his book Die Schlacht um Berlin, The Battle of Berlin and the End of the Third Reich, 1945, was published, examining the end of the Second World War and its consequences. Sie mich hören?
Ja, ich kann Sie hören. Kann Sie hören.
Okay, super. Okay, wir sind sehr gespannt, dass wir dieses Interview mit Ihnen organisieren könnten. Also ganz liebe Grüße vom Volksbund und aus Berlin und auch im Namen von Herrn Bayer. Und ja, wir sind sehr gespannt auf dieses Gespräch und mehr über die Schlacht um Berlin zu erfahren. Also, zuerst möchten Sie sich kurz vorstellen?
Ja, ich heiße Peter Lieb, bin Historiker, habe in München studiert und promoviert und bin 2005 bis 2015 an der Royal Military Academy in Sandhurst gewesen und anschließend am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr und nun im Bundesministerium der Verteidigung.
Dr. Lieb, vielen Dank für Ihre Zeit. Also wir haben leider nicht so viel Zeit zusammen, also ich werde vorschlagen, dass wir mit dem Interview losgehen. Ist das in Ordnung? Super.
Super, genau.
Okay.
Sehr gut.
Die erste Frage. Was genau war die Schlacht um Berlin und wieso ist sie passiert?
Die Schlacht um Berlin ist sowas wie das letzte Kapitel des Zweiten Weltkriegs in Europa. Es ist in Kriegen sehr häufig oder in Altkriegen, ja, sehr häufig, dass Kriege entschieden werden durch die Einnahme der Hauptstadt des Gegners. Und so ist es auch in Berlin. Sie markiert den letzten Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs und auch sozusagen auch den Untergang des Dritten Reichs und zeigt noch einmal wie in einem Brennglas die Gewalt, die sich in diesem Zweiten Weltkrieg und in dem nationalsozialistischen Deutschland da entladen hat und auch zu verantworten ist. Die Schlacht um Berlin beginnt am 16. April mit der Schlacht an den Seeloer Höhen, ungefähr 50, 60 Kilometer östlich von Berlin an der Oder. Also es sind zunächst mal keine Straßenkämpfe, sondern eigentlich normale Kämpfe im Gelände. Und dort schafft es die Rote Armee in ihrer letzten großen Offensive mit einer unglaublichen Zusammenziehung von Material und Menschen die Stellungen der Wehrmacht und der Waffen-SS zu durchbrechen. Und nach wenigen Tagen erreichen sie dann die Ortsgrenzen oder die Stadtgrenzen von Berlin. Und die eigentliche Schlacht um Berlin in den Straßen selbst von Berlin, die dauert eigentlich nicht länger als eine gute Woche. So, man kann sagen, sie beginnt vielleicht so am 23. April ungefähr und ist dann am 2. Mai 1945 aus. Also ist eigentlich eine sehr kurze Schlacht, aber die sehr intensiv ist und nochmal Zehntausende oder Hunderttausende von Toten auf beiden Seiten fordert.
Ja, und Sie haben schon erwähnt, dass die Schlacht um Berlin eigentlich sehr kurz war. Aber welche Folgen hat die Schlacht um Berlin für die Nachkriegszeit?
Die Schlacht um Berlin bestimmt, also sagen wir so, es ist natürlich schon durch die Alliierten und die Sowjetunion festgelegt worden vor der Schlacht um Berlin, in Konferenzen von Jalta und zuvor, dass Deutschland geteilt werden soll. Allerdings hat die Schlacht um Berlin noch einmal die Bedeutung, dass die Trophäe, wer sozusagen von der Anti-Hitler-Koalition die Hauptstadt erobern kann, also die Trophäe gewinnt sozusagen. Das hat natürlich schon nochmal symbolische Bedeutung. Und es gab sogar die Möglichkeit, Mitte April für die Amerikaner gab es sogar die Möglichkeit, dass sie als erstes in Berlin hätten sein können. Und auch Montgomery, der britische Oberbefehlshaber, hat darauf gedrängt, ja, wir schauen jetzt, dass wir da als erste nach Berlin kommen. Aber Eisenhower, der Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa, hat abgelehnt, hat gesagt, nein, erstens, es kostet uns zu viel das Leben eigener Soldaten und auch wir können jetzt hier nicht politisch die Sowjetunion so vor den Kopf stoßen, indem dass wir kurz vor Kriegsende noch Berlin einnehmen. Und so nimmt halt die Rote Armee Berlin ein. Und letztlich zeigt sich aber da schon durch Berlin und auch wo die Alliierten überall vorstoßen in Deutschland und Deutschland befreien bzw. besetzen, wie dann die Nachkriegsordnung ausschauen wird in Europa. Also dass wir ein geteiltes Europa haben werden, ein geteiltes Deutschland, ein geteiltes Berlin haben.
Und was war Ihrer Meinung nach der Wendepunkt der Schlacht um Berlin?
Einen Wendepunkt im klassischen Sinne hat es eigentlich gar nicht gegeben. Die Frage war ja nicht, ob die Deutschen irgendwie die Rote Armee noch besiegen können in der Schlacht in Berlin. Die Frage war eigentlich nur, wie lange würde es dauern, bis die Rote Armee Berlin einnimmt. Und da ist natürlich schon ganz interessant, ich habe vorher bereits gesagt, die Schlacht um Berlin dauert eigentlich nur eine gute Woche in den Straßen selbst. Wenn man das mit anderen Schlachten im Zweiten Weltkrieg, die in Städten stattgefunden haben, ist es eigentlich eine kurze Zeit. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Schlacht von Stalingrad uns vor Augen führen, 1942, 43, die wird in den Ruinen von Stalingrad mehrere Wochen oder Monate sogar wird da gekämpft. Und in Berlin geht das alles sehr schnell. Das sind zwei Punkte, die man da beachten muss. Erstens, dass die Rote Armee in der Schlacht um Berlin rücksichtslos auch gegen ihre eigenen Leute, ihre eigenen Soldaten, die ins Feuer geschickt haben, um möglichst schnell Berlin einzunehmen. Und zweitens ist auch so, dass es auf deutscher Seite gibt es an vielen Stellen erbitterten Widerstand und erbitterte Abwehrkämpfe und viele Tote. Allerdings an anderen Stellen geht es dann doch relativ schnell, dass die Deutschen sich dann auch relativ schnell ergeben. Also das ist so ein zweischneidiges Bild. Aber man sieht nochmal eben in dieser, ja, also einen Wendepunkt, den eben gab es nicht. Nur die Frage, wie schnell die Rote Armee Berlin einnehmen wird. Und das ist dann doch relativ schnell gegangen.
Also wir haben schon die Rolle der Roten Armee besprochen, aber ich würde gerne wissen, die Rolle der Zivilisten, falls es eine gibt in der Schlacht von Berlin. Also welche Rolle spielt die Zivilisten und auch in besonderer die Hitlerjugend in der Schlacht von Berlin?
Also die Zivilbevölkerung ist in der Schlacht um Berlin völlig auf sich alleine gestellt. Man muss sich vorstellen, das ist ein absolutes Inferno, was über die Stadt hereinbricht. Die Wehrmacht und die Waffen-SS ist nur mit den rein militärischen Fragen beschäftigt oder was sie denkt, was militärische Fragen sind. Die Zivilbevölkerung irrt durch die Straßen oder ist in irgendwelchen Luftschutzbunkern, ist dort schutzlos dem Artilleriebeschuss ausgesetzt, ist schutzlos den feindlichen oder auch den eigenen Soldaten ausgeliefert. Also ein Konzept für den Zivilschutz, wie man es vielleicht heutzutage erwarten würde oder kennen würde, gibt es in der Schlacht um Berlin einfach nicht. Also das ist ein Überleben für jeden Tag und jede Stunde für die Zivilbevölkerung. Die Hitlerjugend hingegen wieder spielt eine recht wichtige Rolle in symbolischer Art und Weise. Die Hitlerjugend ist ja schließlich eine Parteiorganisation, die unter dem Stichwort Blut und Ehre besonders auf Hitler ja, treu ergeben sein soll. Und kurz vor der Schlacht um Berlin, oder eigentlich als sie beginnt, bietet der Reichsjugendführer Arthur Axmann nochmal Hitler ein paar extra Bataillone dieser Hitlerjugend an, die die Stadt verteidigen sollen. Die Jungen sind natürlich total schlecht ausgebildet, schlecht ausgerüstet, aber sind natürlich nationalsozialistisch, ideologisch geformt, indoktriniert. Und für sie gibt es in ihrer Welt, das sind junge Männer von oder junge Jugendliche, Kinder von 15 Jahren, 16 Jahren, für die gibt es natürlich nichts Schöneres, als für ihren Führer zu kämpfen. Die kennen es nicht anders. Und so haben wir eine Gemischung bei der Hitlerjugend zwischen schlechter Ausbildung und schlechter Ausstattung auf der einen Seite und hohe Kampfmoral auf der anderen Seite. Und das führt dazu, dass sie halt sehr leichtsinnig vorgehen häufig und sich aufopfern. Und das kostet nochmal Tausende von Leben von diesen jungen Kindern in diesen letzten Kriegstagen.
Ja, und können wir den Einfluss von der Schlacht um Berlin immer noch in der Politik sehen?
In der Politik, Sie meinen also heute? Indirekt ja, direkt nein. Also wir können sagen, es gibt eine gewisse Gedenkkultur über die Schlacht um Berlin noch. Also man denkt auch an die feierlich oder Gedenkstunden zum Ende des Zweiten Weltkriegs jedes Jahr, was ja mehr oder minder auch fast zeitgleich mit dem Ende von der Schlacht um Berlin zusammenfällt. Aber wir können natürlich schon noch in der Politik die Folgen sehen der Schlacht um Berlin, die Folgen der Teilung, die Folgen für das Nachkriegsdeutschland. Und auch wenn wir sagen, dass Deutschland ja jetzt seit 1989 wieder zusammengewachsen ist und gerade in Berlin sehen wir eigentlich, dass es am besten schon gelungen ist. Man sieht natürlich die Spuren der Schlacht um Berlin, wenn man gezielt und mit offenen Augen rumläuft und mit geschultem Auge sieht man dann schon noch häufig, also erstmal, dass natürlich viele Gebäude aus alter Zeit fehlen, die einfach zerstört wurden in der Schlacht um Berlin und auch gerade in Berlin-Mitte, in der Nähe zum Beispiel vom Verteidigungsministerium gibt es eine Straße mit einigen Häusern, wo man überall noch Splitter sieht in den Gebäuden, die auch absichtlich so gelassen wurden als Zeichen der Spuren von dieser Schlacht um Berlin, wo unten im ersten Stock ja Teile des Gebäudes immer so Splitter herausgelöst sind, die durch Granateneinschläge 1945 darauf zurückzuführen sind.
Ja, und vielleicht eine ähnliche Frage, aber dieses Mal um die Berliner Kultur. Es wird oft angegeben, dass Berlin keine typische deutsche Stadt ist, weil sie ihre eigene einzigartige Kultur und Stimmung hat. Inwiefern ist diese Kultur Berlins durch die Schlacht um Berlin verändert?
Ja, Berlin ist schon bereits in den 20er oder eigentlich schon immer als Hauptstadt auch kultureller Mittelpunkt Deutschlands gewesen. Gerade auch in den 20er Jahren waren goldene 20er Jahre ist Berlin ein Symbol des Aufbruchs, des kulturellen Aufbruchs, des, ja, sagen wir ausschweifend, Lebens auch teilweise. Und die Schlacht oder der Nationalsozialismus und die Schlacht um Berlin natürlich, die zerstören diese ganze kulturelle Leben. Und dann nach 1945 nimmt die Stadt zwei entschiedene, unterschiedliche Entwicklungen in Ost und in West. Und nach 1989/90 führt es dann zusammen wieder und erlebt dann Berlin eben seine ganz eigene Blüte und seine ganz eigene Kultur entwickelt sich daraus. Also ich würde sagen, indirekt, auch wie vorher in der Politik, kann man da das auch in der Kultur erkennen, die Spuren der Schlacht um Berlin, aber nicht in direkter Art und Weise. Also ich denke, dass da gerade die Teilung Berlins dazwischen noch liegt und dann nach 1989/90 mit der Wiedervereinigung, das sind deutlich wichtigere Momente, was Politik und Kultur heutzutage betrifft in Berlin, als die Schlacht selbst 1945. Aber natürlich, man könnte natürlich auch sagen, Berlin politisch als eher linke Stadt, das ist allerdings auch historisch schon so. Also in den 20er und 30er Jahren gilt Berlin auch als politisch rote Stadt und ist bei den Nationalsozialisten lange Zeit nicht gut gelitten. Auch deswegen der Grund, warum, einer der Gründe, warum Hitler ja Berlin dem Erdboden gleich machen wollte nach einem Ende und die Hauptstadt Germania neu errichten wollte darauf, um sozusagen das alte Berlin zu, ja, auszulöschen und eine neue Stadt daraus zu machen. Aber daraus ist nichts geworden, der Krieg ist anders verlaufen und die Stadt wurde zwar zerstört, aber in einer anderen Art und Weise, als sich Hitler vorgestellt hat.
Ja, das ist wirklich interessant. Und Sie haben schon erwähnt, dass die Schlacht um Berlin der letzte Kapitel des Zweiten Weltkriegs war, also der Endpunkt. Inwiefern war die Schlacht um Berlin im Verlauf des Zweiten Weltkrieges unausweichlich?
Es ist richtig, wie Sie sagen, die Schlacht um Berlin ist unausweichlich gewesen, wenn man sich anschaut, wie beide Seiten, welche Forderungen sie gestellt haben. Die Alliierten haben die Forderung nach Unconditional Surrender, also nach bedingungsloser Kapitulation gestellt. Das konnte eigentlich nur passieren, wenn die Deutschen vorher kapitulieren würden, bevor sie, die Alliierten überhaupt in Berlin sind. Aber für die Nationalsozialisten, für Hitler und für seine Entourage ist es klar, sie kapitulieren nicht. Entweder Sieg oder Untergang. Das ist so das Weltbild. Alles oder nichts. Gibt dann auch von Hitler die Aussage, kurz vor Kriegsende, also sagt, die Zukunft soll jetzt der slawischen Rasse gehören. Die germanische Rasse, mein eigenes Volk hat versagt. Und da beide Seiten nicht bereit sind zu einem politischen Kompromiss in diesem Krieg, ist es klar, dass es irgendwann daraus hinauslaufen muss, weil Deutschland ab 1943 ist klar, dass Deutschland den Krieg verlieren wird, wird es damit enden, dass ganz Deutschland besetzt werden muss und damit auch die Hauptstadt durch die Alliierten eingenommen werden muss. Also die Schlacht um Berlin ist unter diesen Vorzeichen unausweichlich gewesen. Und im Übrigen auch die komplette Zerstörung Berlins ist da auch unausweichlich, weil es eben für in der nationalsozialistischen Weltbild eben nur Sieg und oder Untergang gibt. Also da gibt es keinen Kompromiss. Das ist ja auch, zeichnet ja auch Hitler bereits in den 20er und 30er Jahren aus, dass er einen Kompromisse eigentlich ausschließt, wenn dann nur kurzfristig. Aber in seinem Weltbild gibt es eben nur schwarz und weiß.
Ja, und wir haben über diese zwei Optionen, Sieg oder Untergang, gesprochen. Und es würde mich interessieren, wie wurde die Schlacht um Berlin in den deutschen Medien dargestellt, wenn es so wichtig für Deutschland war?
Also, die Schlacht um Berlin selbst wurde von den Medien eigentlich kaum mehr dargestellt. Hintergrund ist folgender: In den letzten Kriegstagen, Kriegswochen, bricht eigentlich fast überall in Deutschland das öffentliche Leben zusammen. Also es gibt zum Beispiel der Völkische Beobachter, die Tageszeitung der Nationalsozialisten, ist bereits ein paar Tage vorher schon eingestellt worden. Also können auch Zeitungen darüber nicht mehr berichten. Rundfunk auch nur noch rudimentär vorhanden. Es gibt keine deutschen Reporter, die über diese Schlacht berichten können. Was es aber natürlich schon gab, war im Vorhinein die Bevölkerung in Berlin entsprechend auf die kommenden Kämpfe einzustimmen. Das geht bereits los. Die Bevölkerung ist durch die Luftangriffe bereits ab 1943 kriegt die Berliner Bevölkerung mit am eigenen Leib, dass hier ein Krieg dass sie im Krieg sich befinden. Also nicht nur dadurch, dass der Vater oder der Sohn im Krieg ist oder der Mann, sondern auch, dass eben die Luftangriffe stattfinden. Und ab Anfang 45 und vor allen Dingen ab März 1945 wird die Bevölkerung in Berlin auch durch alle möglichen Parteidienststellen darauf vorbereitet, sowohl durch Verteidigungsanstrengungen, also in konkreter Art, oder auch geistig auf diese zukünftigen Kämpfe. Also da gibt es natürlich schon Zeitungsartikel dazu und Veranstaltungen dazu, wie das ablaufen soll. Allerdings eben die Schlacht selbst wird von deutscher Seite nicht mehr von den Medien begleitet. Allerdings natürlich durchaus von sowjetischer Seite, wo es ja darum geht, den Sieg darzustellen, medial darzustellen, aufzuarbeiten und dem eigenen Volk dann auch entsprechend zu verarbeiten. Also deswegen haben wir zum Beispiel, wenn wir Bilder von der Schlacht um Berlin haben, Fotos oder auch Filmsequenzen, die kommen auch von sowjetischer Seite und nicht von deutscher Seite oder nur noch ganz minimal von deutscher Seite. Das sind absolute Zufallsfunde, die wir dann haben. Prinzipielles Motiv, was es immer wieder gibt, dass bei Niederlagen haben wir dann die mediale Darstellung eigentlich fast immer nur von Siegerseite und nicht von Verliererseite. Weil von ihrer Seite erstens lohnt sich nicht, das Propagandistische aufzubauen, die Niederlage, und zweitens, weil auch nicht mehr die Mittel dann häufig da sind.
Warum ist es wichtig, insbesondere die Schlacht um Berlin nicht zu vergessen?
Ja, ich denke mal, man sollte die Schlacht um Berlin, man muss es im größeren Kontext sehen, dass man die Schlacht um Berlin nicht vergessen sollte. Man muss es im größeren Kontext sehen als letzter Punkt der Vernichtungskraft des Nationalsozialismus. Und dass man die Schlacht um Berlin als Teil an die Gedenkkultur und Erinnerungskultur an die Verbrechen des Nationalsozialismus begreift. Und das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, auch als Auftakt für die Spaltung der Welt, eine ideologische Aufspaltung, die wir gehabt haben im Kalten Krieg. Also dass man in eine Zeit kommt, wo die Welt sich in Schwarz und Weiß dann letztlich auch wieder aufteilt. Also ich denke, diese zwei Punkte sind wichtig. Gedenken an die Verbrechen des Nationalsozialismus und Beginn des Kalten Krieges. Und dadurch hat die Schlacht um Berlin, nimmt dadurch eine Schlüsselrolle an, weil es beide Elemente da eigentlich verbindet.
Dr. Lieb, das war eigentlich meine letzte Frage. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich habe unser Gespräch wirklich genossen.
Okay, super. Ganz herzlichen Dank. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an mich nochmal wenden.
Super, danke schön. That was a really fascinating discussion and has really helped me understand the role of the Battle of Berlin in the final stages of World War II, in which so many of the fallen lost their lives. In the second part of the podcast, I would like to tell the story of Lancaster Squadron 467 and RAAF Flight Sergeant William John Simpson. The squadron consisted of 7 men, pilot Cecil O'Brien, Flight Engineer Sergeant Douglas James Coombe, Navigator Sergeant Harold Broadley, Gerald Henry Suds, Sergeant William John Simpson, Joseph James Melly, and Sergeant Francis Herbert Doncaster. On the 27th of January 1943, at 5:40 p.m, Sergeant William John Simpson and his squadron flew to Berlin for an air raid. 515 Lancaster bombers and 15 Mosquito aircrafts were already in Berlin. There were thick clouds over Berlin, and as a result, the Bomber Command could not confirm what exactly occurred in the course of the raid or the exact location of the bombers at the time. Local newspapers suggested that 61 villages around Berlin were hit in the course of the attack. In Berlin, 567 people were killed, 132 of whom were foreign labourers. The Lancaster bomber ED-539 was shot down by the 1st Flak Division. The 1st Flak Division, Flak stands for Fliegerabwehrkanone, anti-aircraft gun, was a large unit of the German Luftwaffe responsible for anti-aircraft defence in the Greater Berlin area. The Lancaster bomber exploded and crashed over Berlin-Köpenick. It is believed to have been found at Wendenschlossstraße at 8:38 p.m. In recent years, the identification tag of RAAF Flight Sergeant William John Simpson, service number 421693, who was shot down over Berlin on the 27th of January 1944, has finally been found. The bodies of the Allied aircrew were taken to the Olympia Lazarette, Olympia village, and then buried in the cemetery Elstal. After 1945, the dead were then reburied in the Commonwealth War Grave Cemetery in Berlin. Sergeant William John Simpson is commemorated only by name at the Runnymede Cemetery in England. But what exactly happened to Sergeant William John Simpson? And why is it that his body has never been found? To shed some light on the story of Sergeant William John Simpson, we now have the pleasure to interview Jan Bezhevec. Jan Bezhevec is the current museum director responsible for the former 1936 Olympic Village in Elstal near Berlin, where the aircraft of William John Simpson is believed to have crashed. Möchten Sie sich kurz vorstellen?
Sehr gern. Mein Name ist Jan Beschewitz. Ich bin Museumsleiter bei der DKB Stiftung in Liebenberg, ein Ort im Norden von Berlin. Und da leite ich das Archiv. Und ich betreue auch noch die Sammlung zum ehemaligen Olympischen Dorf in Berlin.
Super, vielen Dank für Ihre Zeit. Und meine erste Frage geht natürlich um Sergeant William John Simpson. Wieso sind Sie auf Sergeant William John Simpson aufmerksam geworden?
Das Olympische Dorf wird zurzeit umgebaut. Das heißt, das sind ganz viele Baumaßnahmen. Das ist natürlich immer die Gelegenheit, dass man dann Dinge findet. Ja, und in diesem Fall hat der Munitionsbergungsdienst diese Erkennungsmarke. War natürlich reiner Zufall. Sehr gut war aber, dass dieser Munitionsberger sofort verstanden hat, das ist jetzt nicht irgendeine Blechmarke, sondern das ist eine Erkennungsmarke der Alliierten, ne, und der Royal Australian Air Force. Also das hat er sofort erkannt und hat mir dann auch diese Marke übergeben, weil er eben auch verstanden hat, das ist ein wichtiger Fund, ne, weil es identifiziert einen Menschen. In diesem Fall natürlich Flight Sergeant William John.
Ja, das ist wirklich faszinierend. Und warum denken Sie, dass es so wichtig war, Simpsons Erkennungsmarke zu finden? Und wann und wo genau wurde sie gefunden?
Ja, also wie gesagt, es ist eine Lebensgeschichte. Wir wissen jetzt durch diese Marke, durch diese Nummer, so viel über William John Simpson, der eigentlich sonst vergessen wäre. Vielleicht, er ist sicherlich nicht in Australien vergessen, vielleicht hat er auch noch Angehörige, weiß ich nicht. Aber wir wissen zum Beispiel, dass er morgen Geburtstag hätte. Er ist am 19. Juli 1920 geboren worden, hätte also morgen seinen 103. Geburtstag, den er auch hätte erleben können. Ja, er ist mit 24 gestorben, 24 Jahre. Aber er hätte auch 103 Jahre alt werden können und morgen seinen Geburtstag feiern. Das ist eine Geschichte, die natürlich sofort jeden Menschen auch nahe kommt. Ja, wo wurde sie genau gefunden? Die Marke wurde eigentlich hinter dem ehemaligen großen Lazarettgebäude gefunden. Das sogenannte Olympia-Lazarett. In der offiziellen Kennung ist das Reserve-Lazarett 101. Dort wurden Die Leichen von abgeschossenen alliierten Piloten, Flugzeugbesatzung. Zur weiteren Identifizierung wahrscheinlich. Dann wurden diese Toten auch in der Nähe beerdigt. Warum jetzt diese Marke dort lag, können wir natürlich nur vermuten. Meine Theorie wäre, als die sowjetische Armee das Gelände, das Olympische Dorf, das Lazarett besetzt hat, haben die alles, was da drin war, geräumt. Haben alles wie in ein großes Müllloch hineingeworfen. Wir haben dort sehr viele Dinge von der Ausstattung gefunden, auch noch von den Olympischen Spielen. Und da war eben auch diese Erkennungsmarke von William John Simpson mit dabei. Vielleicht auch noch mehr. War sicherlich nicht die einzige Marke, dort war. Aber wir haben nur diese eine.
Ja, das ist sehr schön. Ich habe eigentlich nicht bemerkt, dass morgen der Geburtstag von William John Simpson ist. Also es ist sehr schön, dass wir heute dieses Interview machen können. Ja, und ich möchte Sie fragen, was genau wir von Simpsons Geschichte lernen können. Inwiefern vermittelt Simpsons Geschichte eine größere Geschichte vielleicht über den Zweiten Weltkrieg?
Ja, das ist natürlich immer in diese verschiedenen Ebenen. Ne? Es gibt einen Konflikt, der um die ganze Welt geht, dass also auch ein junger Mann aus Australien plötzlich nach Europa kommt, um dort zu kämpfen, ja, für England, für Großbritannien, ja, und dort stirbt. Also was ist das für eine Geschichte? Warum passiert das? Warum gibt es Kriege? Ne? Ganz aktuell natürlich in der Ukraine. Und wenn man sich anschaut, dass eben die menschliche Zivilisation Kriege dermaßen auch institutionalisiert hat und auch professionalisiert hat, ne, dass es eben Armeen gibt, dass junge Männer und Frauen da kämpfen und sterben. Und wir haben ja auch die andere Seite. Wir wissen dank Ihrer Recherchen, dass ne, bei dem Einsatz von Simpson eben auch 600 Menschen in Berlin gestorben sind. Nicht nur Simpson und seine Kameraden aus der Bomber, die sind, sondern 600 Berliner und noch viele Zwangsarbeiter. Ja, also da ist auch die Frage, warum mussten die sterben? Was ist die Ursache? Und wenn man natürlich ein Einzelschicksal hat, eine Persönlichkeit, dann fragt man sich das besonders. Wenn man nur liest, 600 Menschen sind gestorben, es ist traurig, okay. Aber so hat der Tod ein Gesicht. Auch so viel Zeit später können wir das Foto sehen von William John Simpson und plötzlich ist es einer, der ja wieder auflebt.
Ja, und Sie haben ein bisschen über diesen Ort gesprochen, in dem die Erkennungsmarke gefunden wurde und was es immer noch da geben könnte, vielleicht. Wenn es die Möglichkeit gäbe, diesen Ort auszugraben, was könnten wir laut Ihrer Auffassung entdecken und inwiefern würde eine Abgraben unsere Kenntnis über die Gefallenen aus dem Zweiten Weltkrieg erweitern, vielleicht?
Also wir können natürlich noch mehr Erkennungsmarken finden, sei es von Commonwealth-Angehörigen, also Australiern, Engländern, aber auch US-Amerikanern oder Franzosen. Also das auf jeden Fall. Es wird ja weiter sondiert, gegraben. Also es ist gerade jetzt aktiv, wird gerade aktiv gemacht. Es wird auf jeden Fall Funde geben. Und das Besondere am Olympischen Dorf ist ja, dass sich eigentlich 10 Jahre vorher die jungen Männer der Welt, also die jungen Athleten 1936 dort getroffen haben, um zusammen friedlich Sport zu treiben. Das waren die besten Athleten der Welt und die haben sich in diesem Dorf getroffen. Und der Name des Dorfes war ganz offiziell Dorf des Friedens, gebaut von der deutschen Wehrmacht, aber um danach eben schon eine Armeeschule, eine Infanterieschule da einzubauen, ein Lazarett. Also die Planung für den Krieg war auch schon da. Ja, und dann wandelt sich dieses Dorf des Friedens um in ein Dorf des Krieges. wo deutsche Soldaten ausgebildet werden, wo auch deutsche Verwundete wieder gesund gepflegt werden, um wieder in den Krieg zu gehen, und wo eben auch tote alliierte Flieger hingebracht werden. Ja, also innerhalb einer kurzen Zeit ändert sich das Dorf des Friedens zu einem Dorf des Krieges. Und wenn wir jetzt dort graben, können wir all das finden. Also wir haben auch jetzt gerade einen Splitterschutzgraben ausgegraben, also einen Schutz vor diesen Bombenangriffen. Es gab keine Bunker und die Soldaten mussten einfach einen Graben ziehen, einen Zickzackgraben, um sich ein bisschen zu schützen. Und in diesem Graben waren auch Stahlhelme, persönliche Dinge und so weiter. Also wir finden im Moment die gesamte Geschichte eigentlich des Krieges, der olympischen Zeit und auch der Nutzung danach.
Ja, und das ist faszinierend. Und Sie haben schon erwähnt, dass die Geschichte ein sehr emotionales Thema ist, ein sehr menschliches Thema auch. Aber insbesondere für vielleicht meine Generation und zukünftige Generationen ist es schwierig zu wissen, wie wir an den Krieg erinnern können, wenn die Generationen aus der Kriegszeit in den nächsten Generationen einfach nicht mehr da sein werden, um uns ihre eigene Geschichte zu erzählen. Also ich möchte Sie fragen, welche Pläne haben Sie, um Simpsons Erbschaft fortzuführen?
Also ich werde natürlich weiter auswerten, und wenn wir Informationen haben, dann natürlich auch versuchen, in Australien auf die Gemeinde zuzugehen. Also er wurde ja in Black Mountain geboren und hat dann in Wirra in New South Wales gelebt. Natürlich werden diese Informationen dann auch dieser Gemeinde übergeben, und dass man vielleicht eben auch Angehörige finden kann, die da heute noch leben. Das sind ja jetzt auch nicht so große Ortschaften oder Städte, also da bin ich mir sicher, dass man da noch Leute findet. Und selbst wenn keine Menschen mehr da sind, ist ja trotzdem Simpson einer von ihnen gewesen. Also die Geschichte von Simpson erzählt uns schon sehr viel in Deutschland, aber gibt natürlich noch viel mehr den der australischen Gemeinde. Weil sie haben ihn verloren damals, und jetzt kommt er wieder durch diese Geschichte aus Deutschland. Und ja, vielleicht, weil eben auch sein Körper nie gefunden wurde. Er ist ja vermisst immer noch. Ist das wieder ein Detail, was eben auch den Menschen in Australien hilft, verstehen, was ist denn mit William John Simpson überhaupt passiert? Ne, es gibt eine Erinnerung an ihn, an einen Gedenkort in Großbritannien, aber dort ist ja sein Körper nicht beerdigt. Sein Name, der dort steht, aber ja, es gibt kein Grab. Marke, gibt es wieder etwas, was an ihn direkt erinnert. Dann muss man überlegen, was kann man mit der Marke machen? Stellt man sie aus, vielleicht im Olympischen Dorf, in einem Museum, übergibt man sie dem Commonwealth War, der Commonwealth War Grave Foundation oder der Gemeinde. Das kann man dann alles sich überlegen. Und das hilft natürlich eben auch in der jungen Generation zu erklären, was ist passiert. Wie eben ein 20-jähriger Australier in den Krieg, in den Weltkrieg nach Europa.
Ja, und es gibt diese verschiedenen Denkmalen für William John Simpson, aber wie Sie schon erwähnt haben, wurde sein Körper nie gefunden. Und deswegen möchte ich Sie fragen, warum ist es wichtig, den Unbekannten eine Geschichte zu geben?
Ja, es gibt ja eben, das ist die Erinnerungsarbeit, die sehr vielfältig ist. Wenn so viele Millionen Menschen gestorben sind, wenn wir sagen, es sind 55 Millionen Menschen gestorben im Zweiten Weltkrieg insgesamt, dann sind das natürlich 55 Millionen Namen, die man zusammentragen kann. Aber das ist zu viel für einen Menschen, das zu verstehen. Also dafür gibt es eben das Grab des unbekannten Soldaten, dass man stellvertretend für alle, aber dann eben die Mikroebene, sich ein Schicksal herauszunehmen, um plötzlich zu verstehen, ah ja, das hätte ja auch ich sein können. Oder ein Freund von mir. Das hätte mein Vater sein können. Vielleicht war es mein Vater. Ja, also sofort kann man das verstehen, es wird persönlich. Und ja, man versteht eben auch, was Krieg ist. Wir haben ja jetzt wieder einen großen Krieg in Europa, in der Ukraine. Auch viele junge Menschen nehmen freiwillig daran teil, weil sie denken, okay, ich will da unterstützen, ich will da kämpfen, aber sie haben vielleicht gar keine Vorstellung, was wirklich Krieg bedeutet. Ja, ist ja auch wir können uns ja fragen, was hat William John Simpson bewogen, in die Royal Australian Air Force einzutreten? Hat ihn ja irgendetwas dazu getrieben, das zu tun. Und sicherlich hat er auch geglaubt, ja, ich unterstütze Australien, ich unterstütze das Commonwealth im Krieg gegen Nazi-Deutschland. Aber ihm war sicherlich auch nicht klar, dass er in 2 Jahren, nachdem er eingetreten ist, 1942, in 2 Jahren tot sein wird, weil Berlin, der Hauptstadt Deutschlands, abgeschossen wird.
Ja, und wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie die Geschichte erzählt wird, wie sie in den Medien dargestellt wird. Also Sie haben schon erwähnt, dass diese Soldaten im Zweiten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg und nun in der Ukraine sehr, sehr jung sind. Jünger als ich. Ich bin 20. Manchmal sind sie 19, 18. Und sie arbeiten als Museumsleiter. Natürlich haben Museen einen sehr großen Einfluss darauf, wie die Geschichte dargestellt wird. Wie können wir sicherstellen, dass die Geschichte ohne Vorurteil erzählt wird? Oder ist das einfach nicht möglich?
Das ist schwierig. Also natürlich gibt es jetzt Richtlinien, es gibt nach vielen, vielen Jahrzehnten oder eigentlich Jahrhunderten der Museumsarbeit natürlich Kategorien, die man erfüllt oder erfüllen sollte, indem man Geschichte erzählt. Aber ich glaube kaum, dass wir uns frei machen können von unserer sozialen Prägung, die Geschichte, wie sie national erzählt wird. Also die Lebensgeschichte von William John Simpson wird in Australien anders erzählt werden als in Deutschland. Ganz klar. Aber das ist eben auch die Chance, vielleicht gerade an so einem Fall die Geschichte auch doppelt zu erzählen. Man erzählt sie einmal in Deutschland, man erzählt sie einmal in Australien. Dann kann man auch vergleichen. Der große Vorteil heute ist, dass wir eben nicht wie zur Zeit von Simpson nur über Briefe kommunizieren können oder vielleicht auch Telefon haben, sondern wir können jetzt über den Computer, über ganz viele Social-Media-Kanäle in Echtzeit miteinander reden. Wir können uns Dinge anschauen, ohne dort sein zu müssen. Also ich kann mir auch ein Museum in Australien angucken, in einer Online-Tour, ohne nach Australien zu fliegen zu müssen. Also wir haben ganz viele neue Möglichkeiten, uns auszutauschen, auch gerade für die junge Generation, die vielleicht in der Mehrzahl gar nicht so oft in ein Museum geht, sondern andere Möglichkeiten nutzt, um sich zu bilden. Und das ist jetzt eine Chance, eben durch einen Podcast, durch einen Filmbeitrag, durch eine virtuelle Tour, solche Schicksale zu erzählen, und die Geschichte wieder aktuell werden zu lassen. Also da sehe ich eine große Hoffnung, dass eben die neuen Computermedien da auch etwas verändern, als das noch vor vielleicht 30 Jahren der Fall war, wo man wirklich in ein Museum gehen musste. Dort war das in einer bestimmten Art und Weise aufbereitet. Oder es war eine Gedenkstätte, ein Memorial Place, wo es auch wieder eine ganz bestimmte Atmosphäre gibt. Ja, man weiß, okay, hier liegen Hunderte, Tausende von toten Soldaten. Natürlich macht das auch was mit dem Besucher. Kann ich mir die Geschichte von Simpson aber in einem Video ansehen, auf YouTube oder wo auch immer, auf einer Webseite?
Ja, und ich fand es besonders interessant, als Sie gesagt haben, dass es so viele verschiedene nationale Narrative über den Krieg gibt. Und deswegen ist es so schwierig, über den Krieg zu sprechen, weil die Sprache einfach so anders in jedem Land ist. Also zum Beispiel in Großbritannien haben wir immer noch diese große Heldengeschichte und es ist ähnlich in Amerika und Australien auch ein bisschen anders, aber immer noch, es gibt diese Geschichte von Helden, die es in Deutschland einfach nicht gibt. Und
Aus gutem Grund natürlich,
ja,
ja.
genau. Und ja, ich möchte ein bisschen über diese Sprache sprechen. Also zum Beispiel, ich habe ein E-Mail nach der Commonwealth Wargrave Commission geschickt, in dem ich den Flyer geschickt habe für das Projekt. Und natürlich ist das Projekt zweisprachig auf Deutsch und auch auf Englisch. Und mir ist es wichtig, dass der Podcast auch so ist, dass es gibt immer noch dieses Vorurteil über die deutsche Sprache in Großbritannien, die ich sehr interessant finde. Aber ich denke auch, dass es wichtig ist, dass Großbritannien mehr über die Erinnerungskultur in Deutschland lernt. Wir können unsere eigene Geschichte bewältigen. Also wir haben ein Problem mit Kolonialismus und wie es dargestellt wird und wie Museums diese Epoche erinnern. Und ja, ich möchte ein bisschen über die Sprache in Museen sprechen. Also es ist sehr schwierig, neutral zu sein, objektiv zu sein. Aber wir haben schon erwähnt, dass die Geschichte sehr emotional ist. Und wenn die Geschichte so ein emotionales und auch menschliches Thema ist, wie können wir die Geschichte im Museum menschlich machen?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Vielleicht erstmal zu diesem ersten Themenpunkt. Ne? Es gibt die Sprache der Sieger, es gibt die Sprache der Verlierer. Interessanterweise merken wir jetzt, dass eigentlich die Sprache der Sieger, obwohl sie so positiv ist und eigentlich es gibt nur, wo es eigentlich nur Helden gibt, jetzt auch nicht mehr ausreicht, alles zu erklären. Ne, während die Sprache der Verlierer, die natürlich nicht mehr von Helden reden können, aber sich bemühen muss, vielleicht noch objektiver zu sein. Der Gewinner muss ja nicht mehr objektiv sein. Er ist der Gewinner, er ist der Held, alles ist klar. Und man stellt keine Fragen mehr, warum ist es dazu gekommen? Warum gibt es einen Konflikt, einen globalen Konflikt, der ja wieder ganz viele andere Ursachen eben natürlich auch Großbritannien eine Rolle spielt. Ne? Großbritannien hat nicht Schuld am Zweiten Weltkrieg, aber Großbritannien hat natürlich Schuld an vielen, vielen Prozessen, die zum Zweiten Weltkrieg geführt haben. Ne? Und auch die Rolle von Australien als Kolonie, als Teil des Commonwealth, wo man auf der einen Seite unabhängig ist, auf der anderen Seite wieder nicht, weil man hätte aus Australien ja auch sagen können, was geht uns der Krieg in Europa an? Wir sind auf der anderen Seite der Welt, wir haben eigene Probleme. Ja, also das sind natürlich sehr interessante Dinge, die man jetzt langsam vielleicht ändert, auch durch eine junge Generation, die nicht mehr so direkt persönlich betroffen ist, ein Großvater im Krieg war oder vielleicht sogar Vater noch, wo man wirklich objektiver sein kann. Und eben, die sind das beste Beispiel, weil sie sind jetzt in Deutschland und sie sehen, wie gehen die Deutschen damit um? Reden die Deutschen über diese Zeit? Ohne Helden. Im Gegenteil, vielleicht eher noch mit viel mehr Tätern. Ja, also, das ist natürlich ein sehr guter Vergleich. Und vielleicht sollte man auch sowas zeigen in einem Museum. Wie Heldengeschichten sowohl bei den Gewinnern als auch bei den Angreifern, bei den Verlierern geschrieben wurden. In Deutschland macht man das auch schon, dass man diese Glorifizierung von Militarismus und so weiter hinterfragt. Man deutsche Heldengeschichten, die es natürlich auch gab bis 1945, zeigt, aber reflektiert. Das ist wahrscheinlich in Großbritannien und auch in Australien noch nicht so der Fall, dass man diese Reflexion hat, weil man immer noch denkt, ja, wir Ne? Wir haben uns verteidigt, wir sind angegriffen worden, wir haben gewonnen, wir sind die Helden. Ne? Und wir sehen ja jetzt mit der Sowjetunion beziehungsweise dem Nachfolgestaat Russland als Alliierten von Großbritannien im Zweiten Weltkrieg, die ja auch Sieger waren. Die haben ja Berlin befreit. Ne? Aber dann diese Geschichte über den Kalten Krieg und so weiter bis jetzt zum Ukraine-Krieg zeigt uns, dass diese Heldengeschichten sehr unterschiedlich sind. Ein Held der Sowjetunion ist ein anderer Held als ein Held in Großbritannien. Und er steht für was ganz anderes, für ein anderes politisches System, für eine Geschichte. Ja, man muss mehr vergleichen, würde ich sagen, in den Museen, raus aus diesem nationalen Blick, weil Nationalismus ja eigentlich auch die Grundursache für viele Konflikte ist. Was ist eine Nation? Eine Nation ist ein fiktiver Begriff. Wer ist Australier? Wer ist Engländer? Wer ist Deutscher? Das sind Dinge, die auch jetzt neu verhandelt werden von der jungen Generation. Und deswegen werden auch die Narrative von Krieg, von Heldentum anders in der Zukunft. Das ist gut, weil Dinge sich ändern.
Ja, und vielleicht wenn wir mit diesem Thema von Helden bleiben. Und ich finde, dass diese Heldengeschichte ihre eigene Vorurteile und Nachteile hat. Natürlich ist es unglaublich, wie viel diese Soldaten geleistet haben in so kurzer Zeit, und sie haben für den Frieden gekämpft. Und aber wenn wir haben diese Heldengeschichte, ist es manchmal so, dass wir diese Mythen über die Soldaten finden. Und das ist schwierig, weil wenn sie diese mythologische Figuren sind, dann sind sie nicht mehr Menschen wirklich, sie sind Helden. Und das ist schwierig, weil wir sollten natürlich Mitleid mit diesen Soldaten haben, weil sie waren doch Menschen. Sie haben viele schreckliche Sachen überlebt, aber sie sind doch Menschen. Und ich möchte ein bisschen über Nationen sprechen. Wenn wir diese vielleicht neutrale Sprache in Museen oder ähnliche Organisationen erfinden können, gäbe es die Möglichkeit, eine transkulturelle Erinnerungskultur zu erfinden, und gäbe es Vorteile?
Absolut, absolut. Wir haben das ja eigentlich in der akademischen Wissenschaft. Dann versuchen wir genau diese Standards für alle Länder, für alle Menschen aus allen Kulturen zu implizieren. Und das geht natürlich gut in Technik, in Medizin, in anderen Forschungsbereichen. Nur bei Konflikten ist es eben besonders schwierig. Da können wir ganz schwer neutral sein. Und wir sehen das, fällt jetzt gerade Jugoslawien ein zum Beispiel, die auch ganz viele verschiedene Völker vereint haben und die lange Jahre zusammen gelebt haben in Frieden. Nur dann gab es einen Moment, wo diese alten Konflikte wieder aufgebrochen sind und sofort hat man angefangen, sich wieder zu töten. Aufgrund von Konflikten, die 80 Jahre alt waren. Also niemand hat in dieser Zeit mehr gelebt, aber alle haben angefangen, sich zu töten. Das ist verrückt, wie Menschen, wie Emotionen da funktionieren. Ah, wäre es toll, wenn man wie die Vereinten Nationen, die UNO, auch eine Geschichtsinstitution hätte, die für die gesamte Menschheitsgeschichte Dinge objektiv erzählen kann. Ne? Und dann wird eben die Geschichte nicht von England aus über Deutschland erzählt oder von Deutschland aus über England, sondern eine supranationale Institution erzählt die Geschichte von England und Deutschland. Den Konflikt der Welt, der allen Menschheitskonflikten. Ne? Das wäre natürlich wichtig, Aber wir sehen an der Ukraine heute und auch der Propaganda, die um den Krieg herum gemacht wird, von beiden Seiten, dass wir da noch sehr weit davon entfernt sind. Und es wäre gut, wenn vielleicht der Ukraine-Konflikt ein weiterer Stein wäre dafür, dass man so ein Haus baut, den Nationalismen abschafft. Das ist ja auch die Frage. Heute bringt man sich um wegen einem Nationenverständnis. Vor 200, 300 Jahren hat man sich umgebracht wegen Religion. Also was sind Gründe für Krieg, für Töten von anderen Menschen? Es können verschiedene Kulturen sein, verschiedene Konzepte von menschlichen Rassen auch, oder eben Religionen oder eben die fiktive Idee einer Nation. Aber alles ist eigentlich eine Idee, ne, die die Menschen dazu bringt, sich zu töten. Furchtbar, und man muss sich eigentlich fragen, wo ist die Ursache in der menschlichen Zivilisation für dieses große Missverständnis? Warum ist das auch legal? Ne? Wenn die rausgehen und jemanden auf der Straße erschießen, ist das illegal, dann kommen sie ins Gefängnis. Werden sie aber in die Armee eingezogen und sie werden in einen Bomber gesetzt, fliegen über eine große Stadt und sie töten 600 Leute, sind sie ein Held. Also das sind so Konzepte, die man wirklich mal hinterfragen muss. Und wir bei uns im Museum, wir machen natürlich auch viel andere Museen, Bildungsarbeit, auch mit sehr jungen Menschen, mit Kindern, Schulkindern, Jugendlichen. Und das sind eigentlich die wichtigen Momente, dass man diese großen Konflikte, die diskutiert und den Kindern zeigt, die Absurdität. Die Absurdität auch Geschichte ist. Konzepte wie auch Heldentum. Man kann sich ja auch fragen, ist William John Simpson ein Held? Oder nicht? Ja? Er ist einfach nur ein tragischer Mensch, der viel zu früh gestorben ist. Aber die Trauer über seinen Tod kann man natürlich leichter bewältigen, wenn man sagt, Simpson ist ein Held, weil dann ist er nicht umsonst gestorben. Ja, man könnte in Australien auch sagen, ja, verdammt, wir haben Simpson verloren für einen Konflikt, der uns gar nicht so direkt betrifft. Ein sinnloser Verlust gewesen. Diesen Verlust können wir nur verstehen, indem wir sagen, okay, er ist ein Held, der für das Commonwealth sein Leben gegeben hat. Und dann macht es wieder Sinn, okay, er ist gestorben, deswegen.
Ja, das war eigentlich meine letzte Frage. Ich habe dieses Gespräch wirklich genossen und ich denke, wir haben viel über die Rolle der Politik und auch die Rolle von verschiedenen Emotionen in Erinnerungskultur gesprochen. Und ich hoffe, dass Sie auch dieses Gespräch genossen haben. Und ja, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke für Ihre Zeit und Arbeit. Sie haben das möglich gemacht. Sie haben viele Dinge recherchiert. Auch dafür ganz vielen Dank. Sie sind aus Australien nach Deutschland gekommen und haben sich als junger Mensch diesem sehr schwierigen Thema angenommen. Das ist nicht selbstverständlich. Also auch dafür wirklich vielen Dank. Sie könnten ganz, ganz viele andere Dinge tun. Aber Sie beschäftigen sich mit Tod und Konflikt und Krieg. Also das ist ja wirklich eine tolle Leistung, die ich würdigen will, und ich wünsche Ihnen auch viel Erfolg weiterhin. Sehr spannende Erkenntnisse und ja, von meiner Seite aus vielen Dank.
Ja, vielen Dank und ja, schönen Tag noch. That was a really moving discussion, and I hope that we've all learned a little bit more about Sergeant William John Simpson. If you'd like to learn more about Lancaster Squadron 106, Sergeant William John Simpson, Dr. Peter Lieb, or Jan Bezhavek, please see the links in the description below. My name is Holly Perrell, and that was the third episode of Our Shared History, War Personnel of the Commonwealth Remembered.